Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist heute Morgen um 7 Uhr. Der Fluglärmstreit ist noch lange nicht zu Ende. Denn das Abkommen mit Deutschland könnte am Widerstand des Zürcher Stimmvolks scheitern. Weiter berichten wir über eine Rekordbuße für den Pharma-Riesen GlaxoSmithKline und mehr Unabhängigkeit für den Kosovo. Der Blick aufs Wetter, nur noch lokal etwas Regen, teils sonnig bei Temperaturen um 23 Grad. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Guten Morgen. Im jahrelangen Fluglärmstreit haben sich die Schweiz und Deutschland geeinigt. Aber wasserdicht ist die Lösung noch lange nicht. Zürcherinnen und Zürcher könnten das komplizierte Vertragswerk noch zu Fall bringen. Pascal Krauthammer.
Weniger Anflüge und weniger Fluglärm über Süddeutschland. Dieser Kernpunkt des Staatsvertrages freut die einen und ärgert die anderen. Durch eine Pistenverlängerung am Flughafen Zürich würden künftig nämlich abends viel mehr Anflüge über Schweizer Gebiet stattfinden. Verkehrsministerin Doris Leuthard fügt an:
Das ist nochmals ein Damoklesschwert.
Dieses Damoklesschwert schwebt über der Streitbeilegung, weil diese Pistenverlängerung letztlich zu mehr Fluglärm in Zürich und Umgebung führen würde. Hans-Peter Lichti, Präsident der Interessensgemeinschaft Nord, sagt stellvertretend für viele Fluglärmgegner in den Kantonen Aargau, Schaffhausen und Zürich:
Ich bin froh, dass bei einem Pistenausbau das Zürcher Stimmvolk das letzte Wort haben wird.
Würde das Stimmvolk nämlich Nein sagen zur Pistenverlängerung, wäre der Staatsvertrag kaum mehr zu erfüllen. Ein Scheitern des gestern präsentierten Vertrags schließt auch der Zürcher FDP-Nationalrat Filippo Leutenecker nicht aus.
Der Teufel steckt hier im Detail, aber im Moment bin ich eher pessimistisch, vorsichtig pessimistisch.
Der Fluglärmstreit ist noch nicht zu Ende.
Auch in Deutschland gibt es Kritik am Fluglärmabkommen. In den stark betroffenen Grenzregionen hatte man auf eine Begrenzung der Flüge auf 80.000 gepocht, als Teil der sogenannten Stuttgarter Erklärung. Es ist also mit politischem Widerstand zu rechnen. Kaspar Selk fragte den deutschen Verkehrsminister Peter Ramsauer, wie schwer ihm die Zustimmung gefallen sei.
Diese Zustimmung ist mir sehr schwer gefallen, weil Ausgangspunkt der Verhandlungen die sogenannte Stuttgarter Erklärung war, die sehr, sehr harte Bedingungen an den Anfang gestellt habe. Aber ich habe dennoch ein grünes Licht gegeben, weil die Alternative wäre für beide Seiten schlecht gewesen. Und ich glaube, dass beide Seiten jetzt ihre Interessen insgesamt gewahrt sehen können.
Das sehen einige anders. Sie sagen, es gibt jetzt mehr Ruhe am deutschen Himmel, aber die zahlenmäßige Begrenzung, 80.000, die von der Stuttgarter Erklärung verlangt worden war, fällt weg. Insgesamt gibt es sogar mehr Flüge am Morgen über süddeutsches Gebiet. Glauben Sie, dass Sie das politisch durchbringen?
Das glaube ich ganz sicher, nach all den Signalen, die ich bisher habe. Die Vertreter der Region haben am Donnerstagabend auch zugestimmt. Wir haben nicht mehr abgehoben auf Überflugzahlen, sondern abgehoben auf Zeitfenster. Und ich weiß nicht, was Sie damit meinen, dass in der Früh mehr geflogen wird, ab sofort, ab Inkrafttreten des Staatsvertrages gilt, dass am Morgen zwischen Montag und Freitag, dass in der Früh es bei 7 Uhr Flugbeginn bleibt und dass Abend eine Stunde weniger geflogen werden darf.
Aber ab 2020 wäre der Beginn der Morgenzeit 6.30 Uhr.
Dafür sparen wir uns am Abend insgesamt 2,5 Stunden. Also ich bitte das auch wirklich zu berücksichtigen, dass dies unter dem Saldo deutlich weniger Flugbetrieb ist.
Sagt der deutsche Verkehrsminister Peter Ramsauer. Ein weiteres Verkehrsthema jetzt: am Gotthard fahren die Züge wieder. Mehr dazu in den Nachrichten mit Markus Amrain.
Seit heute Morgen verkehren die Züge auf der Gotthardlinie wieder fahrplanmäßig. Das teilt die SBB mit. Der erste Güterzug sei gestern um 18 Uhr über die reparierte Strecke gefahren, der erste Personenzug um 22 Uhr. Die Strecke war wegen eines Felssturzes in Gurtnellen seit dem 5. Juni gesperrt. Die US-Medizinaltechnikfirma Great Batch Medical will einen Großteil ihrer Aktivitäten im Berner Jura aufgeben und neu in den USA und Mexiko produzieren. An den beiden Standorten in Orvin und Gorgemont könnten bis zu 180 von rund 200 Stellen abgebaut werden, teilt die Firma mit. Das Online-Werbegeschäft von Microsoft läuft weiterhin schlechter als geplant. Man werde deshalb mehr als 6 Milliarden Dollar abschreiben, teilte der Softwarekonzern mit. Hintergrund des Abschreibers sind Schwächen von Microsoft bei seiner Online-Suchmaschine Bing. Diese wurde als Konkurrenz zum Marktführer Google aufgebaut. Libysche Milizen haben 4 Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofes ICC freigelassen. Sie waren einen Monat lang in der Stadt Sintan festgehalten worden. Ihnen wurde vorgeworfen, dem Sohn von Ex-Machthaber Gaddafi, Saif al-Islam, bei einem Gefängnisbesuch unerlaubt Unterlagen übergeben zu haben. Der ICC will Saif al-Islam in Den Haag den Prozess machen. Dies lehnt Libyen aber ab. Weitere Meldungen. Die Hochwasserlage in Teilen der Schweiz hat sich etwas entspannt. Die Pegel der meisten Flüsse und Bäche seien gesunken, meldet das Bundesamt für Umwelt. Das gilt etwa für die Rhone im Wallis, für die Aare im Berner Oberland und auch für den Oberlauf des Ticino im Bedrettotal. Wochenaufenthalter müssen nicht fürchten, dass ihr zweites Heim künftig als Zweitwohnung gilt. Auch für ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebäude wie Maiensäße und Rustici sollen Ausnahmen gemacht werden, teilt die Arbeitsgruppe Zweitwohnungen mit. Im Kanton Graubünden haben Wildhüter dem Jungbären M13 einen neuen Sender um den Hals gebunden. Das Tier sei gesund, stellte der Tierarzt fest. Das alte Sendegerät war kaputt gegangen bei einem Zusammenstoß des Bären mit einer Lokomotive der Rätischen Bahn.
Sie hören heute Morgen, es ist gleich 7:07. Mit einer Rekordbuße hat der britische Pharma-Riese GlaxoSmithKline in den USA einen langjährigen Rechtsstreit beigelegt. 3 Milliarden Dollar kostet die Einigung. Tobias Fessler.
Es ist die höchste Strafe, die ein Pharmaunternehmen in den USA je bezahlen musste. Der Vorwurf gegen GlaxoSmithKline lautete unter anderem irreführende Vermarktung verschiedener Medikamente. So wurde zum Beispiel das Antidepressivum Paxil für den Einsatz bei Patienten unter 18 Jahren empfohlen, obwohl es von der Gesundheitsbehörde dafür gar nicht zugelassen war. Für das Mittel Wellbutrin wurde auch geworben, um abzunehmen oder um Aufmerksamkeitsdefizite zu beheben. Zugelassen war es zur Bekämpfung starker Depressionen. GlaxoSmithKline hat sich im langwierigen Rechtsstreit nun für teilweise schuldig bekannt. Die Briten lassen sich das 3 Milliarden Dollar kosten. Damit sollen die straf- und zivilrechtlichen Untersuchungen gegen den Konzern ein Ende nehmen.
Die ehemalige südserbische Provinz Kosovo soll im September mehr Unabhängigkeit erhalten. Dann wollen nämlich die Mehrheit der EU-Staaten, die USA und die Türkei, die internationale Überwachung Kosovos aufheben. Aber die volle staatliche Unabhängigkeit hat Kosovo damit noch nicht. Walter Müller.
Selbstständig entscheidet die Kosovo-Regierung ab September beispielsweise über Budget, Gesetze und Besetzung von Ministerposten. Formell darf künftig keine internationale Überwachungsbehörde der Regierung dreinreden. Das tönt nach voller Souveränität, ist es aber nur bedingt. Denn maßgebend sind weiterhin die NATO, USA und EU, was am Problem Nordkosovo liegt. Die Kosovo-Serben wehren sich dort mit Gewalt, Straßensperren und mit einer eigenen Verwaltungsstruktur dagegen, jemals von der Kosovo-Regierung in Pristina beherrscht zu werden. Gegen diese kompromisslose Gewaltbereitschaft ist die Kosovo-Polizei in Wirklichkeit machtlos. Für Ruhe und Sicherheit müssen deshalb immer wieder die NATO-Soldaten sorgen. Und nicht die schwache kosovarische Gerichtsbehörde setzt Gesetz und Ordnung im Lande durch, sondern vorab die Rechtsmission der EU. Noch ist die Wirklichkeit im Kosovo, dass die mächtigen USA und die EU das Sagen haben. Ministerpräsident Hashim Thaçi hat die Ansprüche von außen zu erfüllen, wenn er an der Macht bleiben will. Trotzdem will Thaçi am 10. September die neu erworbene Souveränität feiern, zusammen mit Politikern aus dem In- und Ausland.
Musik. Airbus dreht auf. Der europäische Flugzeugbauer baut seine erste Fabrik auf amerikanischem Boden im Südstaat Alabama. Geplant ist, dass ab 2016 die ersten in den USA produzierten Flugzeuge abheben sollen. Was verspricht sich Airbus von dieser neuen Fabrik in den USA? Das fragte Matthias Heim, USA-Korrespondent Max Ackermann.
Ja, Airbus will näher an den US-Markt, will sicher mittelfristig auch einen größeren Marktanteil in den USA erringen. Es geht dabei vor allem um die Maschinen mittlerer Reichweite, die für Inlandflüge in den USA genutzt werden können. Allerdings werden im neuen Airbus-Werk, auch wenn das in 5, 6, 7, 8 Jahren einmal voll ausgelastet sein wird, höchstens 50 Flugzeuge pro Jahr hergestellt, also nicht eine wahnsinnig große Produktion. Es geht wohl vor allem auch darum, in den USA selber als Arbeitgeber besser präsent zu sein.
Und das tönt ja nicht gerade nach einem Großangriff von Airbus jetzt auf den amerikanischen Konkurrenten Boeing.
Nein, Airbus ist klar der kleinere Player auf dem US-Markt, obwohl praktisch alle amerikanischen Airlines Airbus-Flugzeuge in ihrer Flotte haben. Aber Boeing ist sicher gut aufgestellt und daran an der Marktdominanz von Boeing in den USA wird sich kurz- und mittelfristig wahrscheinlich nicht viel ändern. Aber es ist, wie angetönt, eine Investition in die Zukunft, vielleicht ein wenig zu vergleichen mit der Automobilindustrie. Die Japaner, später auch die Deutschen, wurden auf dem US-Markt von dem Moment an besser akzeptiert, als sie im Land selber zu produzieren begannen.
Viele amerikanische Airlines haben ja wirtschaftlich Mühe, sind wenig profitabel. Wie will da Airbus gewinnbringend seine Flugzeuge verkaufen?
Man muss natürlich sehen, dass in den USA ein brutaler Verdrängungswettbewerb herrscht auf dem Airline-Markt sozusagen. Also viele Schwächere verschwinden, es gibt Fusionen und so weiter. Aber im Ganzen wächst das Luftverkehrsvolumen und gerade im Mittelstreckenbereich gibt es schon sehr gute Verkaufsmöglichkeiten. Man schätzt, dass der US-Markt in den nächsten 20 Jahren gegen 5000 solche Mittelstreckenflugzeuge braucht. Also sowohl für Boeing wie für Airbus ist das ein lukrativer Markt. Und die Herausforderung wird wohl vor allem sein, die chinesische Konkurrenz auf lange Sicht auf Distanz zu halten.
Das ist unser Korrespondent in den USA, Max Ackermann. Sie hören heute Morgen, es ist 7 Uhr und gut 12 Minuten. Es geht weiter mit Börse und Wetter. Bitte, Markus Amrain.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.871 Punkten, minus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.050 Punkten, plus 0,5%. Der Dollar wird zu 95 Rappen 42 gehandelt, der Euro zu 1.2015 bzw. zu 1.2596. Das Wetter. Heute gibt es nur noch Lokalregengüsse, am Vormittag vor allem im Nordosten, am Nachmittag in den Alpen. Sonst bleibt es länger trocken mit sonnigen Phasen bei 23 Grad im Norden und 28 Grad im Süden.
Das waren die Frühinformationen vom Dienstag. Diese Sendung gibt es auch im Netz unter drs.ch. Verantwortlich für die Inhalte Daniel Eisner, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.